Dann begrüße ich Weihbischof Dominikus Schwaderlapp.
Buonasera.
Buonasera, benvenuto. Parlo un perfetto italiano.
No, no.
Allora, una breve presentazione. Capitolare del Duomo e Vescovo Ausiliare dell'Arcidiocesi di Colonia. Dottore in teologia morale, ha studiato teologia cattolica a Bonn e a Augsburg, Augusta. È stato anche fino al 2012 vicario generale nell'arcidiocesi di Colonia. E, Papa Giovanni Paolo II l'ha fregiato del titolo di Ehrenprelat, di sua eminenza, sua santità. Poi, insomma, il curriculum è molto ampio, è vicario episcopale e nella conferenza episcopale tedesca è membro della commissione per matrimonio e famiglia. Lei ha anche recentemente detto che le comunità ad altra madrelingua, quindi mi collego anche alle parole del dottor Schreiber, che le comunità ad alta madrelingua sono una chance per il cattolicesimo tedesco. Un bel complimento. Perché?
Allora, so parlare un po' l'italiano, ma preferisco parlare tedesco.
Certamente, sì, sì, certo, la comprensione orale è diversa. Prego.
Grazie.
Senta lì.
Ja, weshalb ist es ist die wir sagen hier bei uns jetzt bis zum internationale katholische Seelsorge, also die Katholiken anderer Muttersprache, wieso sind sie eine Chance für uns? Ich glaube, es ist ein wesentliches Geschenk der Kirche, dass sie universal ist, dass sie nicht auf einen Kulturraum begrenzt ist, sondern wirklich Weltkirche ist. Und besonders in meiner Zeit als Generalvikar hatte ich die Gelegenheit, die Kirche in vielen Ländern der Welt zu besuchen. Und ich bin immer sehr bereichert zurückgekommen und sage, überall kann man etwas lernen. Und derzeit bin ich bei uns eben für die muttersprachlichen Gemeinden zuständig. Und da gibt es auch Visitationen und Besuche. Und auch da erlebe ich es immer als bereichernd, was ich denke, wir könnten doch einiges lernen für die Seelsorge in den deutschen Gemeinden. Also wenn ich das nur zum Beispiel nehme, mit welcher Intensität in den italienischen Gemeinden bei uns die Ehevorbereitung läuft, da könnte man uns eine ganz große Scheibe von abschneiden, aber auch die Sakramentenvorbereitung bezüglich Firmung und Erstkommunion. Es ist ja, sie sind keine Gäste, sie sind Freunde, sie gehören dazu, sie sind nicht ein Gegenüber, sondern wir sind gemeinsam in dieser Weltkirche berufen, Zeugnis zu geben. Aber ich muss auch zugeben, dass dies manchmal nach meiner Wahrnehmung ein frommer Wunsch ist, aber noch nicht Realität. Leider muss ich bei uns feststellen, dass immer wieder auch muttersprachliche Gemeinden von deutschen Gemeinden ja als Gäste manchmal nur geduldet sind. Es gibt viel Positives, das will ich auch um Gottes Willen nicht verschweigen, aber das ist doch auch immer wieder festzustellen. Und ich sehe da auch Frau Bergata, die auch beim Synodalen Weg als Synodale dabei ist. Und sie sind die einzige der muttersprachlichen Gemeinden, die dort vertreten ist. Also bei uns im Erzbistum sind etwa 18% der Katholiken anderer Muttersprache, eine von wenigen jedenfalls. Und dafür finde ich sie unterrepräsentiert. Und wenn ich zum Beispiel sehe, allein schon, ich weiß jetzt, ich kenne die Vortragenden dieser Konferenz nicht, aber allein schon, dass sie sich diesem Thema, was ein existenzielles Thema ist, nicht nur für die Kirche, sondern für jeden Gläubigen, als Mann und Frau schuf er sie, wenn sie diesem Thema eine ganze Konferenz widmen und von verschiedenen Referenten aus dieses Thema beleuchten. Sowas würde ich mir eigentlich wünschen, dass wir auch so etwas beim Synodalen Weg und anderswo tun, dass wir uns vertieft noch einmal auseinandersetzen mit der Lehre der Kirche, um sie auch ihr besser zu verstehen.
Isabella, vuoi aggiungere qualche cosa? Perché l'esperienza di Isabella nel Sinodale Weg è proprio di aver trovato molta, di essere molto, i colleghi, gli altri delegati tedeschi erano concordi nel dire che dell'importanza delle comunità d'altre madrelingua che sostengono anche le parrocchie tedesche. E poi anche la prima mattina della prima sessione fra di noi si discuteva proprio di questo, cioè l'essere una chiesa insieme, ma che non dappertutto c'è questa acceptanza, c'è questa accettazione.
Sì, posso rispondere adesso, non so bene se in italiano o in tedesco o in entrambe le lingue. Ich bedanke mich Nationaldirektor noch bei Ihnen, Herr Bischof, für die Worte. Auch mir gegenüber tatsächlich sind wir zwei, aber die muttersprachlichen Gemeinden repräsentieren, aber zwei ist immer noch nicht 25%. Von daher gebe ich Ihnen da recht, dass wir einfach unterrepräsentiert sind. Und ich, genau, Paula, danke ich da tatsächlich in den Pausen, quindi durante le pause mi veniva sempre riferito, wie wichtig die muttersprachlichen Gemeinden doch sind und wie bedeutungsvoll die muttersprachlichen Gemeinden doch sind, aber immer eben nur zwischen einem Keks und einem Kaffee, aber niemand hat es irgendwie mal in der Sitzung laut gesagt, außer ich. Na, und das ist natürlich so eine Sache, wo ich denke, was stimmt denn da jetzt nicht? Ne? Und deswegen danke ich Ihnen sehr. Und ja, ich weiß auf der einen Seite die Verantwortung, die so ein bisschen auf mir liegt und auf meinen Schultern, um nicht zu sagen auf meinen jungen Schultern, wenn man mal schaut, wie die Altersgrenzen oder wie es momentan ausschaut. Aber ich bin, glaube ich, und das weiß jeder auch hier in der Runde mittlerweile, ich mache meinen Mund auf, wenn ich der Meinung bin, dass ich was sagen muss und ja, hoffe einfach, dass es weiterhin so läuft, aber ich würde mir wünschen, dass eventuell noch ein paar mehr Teilnehmer von muttersprachlichen Gemeinden zum synodalen Weg hinzugerufen werden oder eben in den Foren. Genau. Grazie, Paula.
Volentieri. Herr Weihbischof Schwaderlapp? Ja, Sie waren ein Mitglied vom Synodale Weg, von dem Forum Leben in gelingenden Beziehungen. Und Sie sind ausgetreten. Das gehört auch zu unserem Thema noch. Das ist genau das Thema, das wir auch besprechen in diesen Tagen. Warum haben Sie das Forum verlassen?
Ja. Also ich bin nicht aus dem synodalen Weg ausgeschieden, sondern nehme auch weiter an den Vollversammlungen teil, aus diesem Forum. Vielleicht zur Genese, bevor der synodale Weg startete, gab es schon ein Vortreffen, wo über die Themen, die im synodalen Weg diskutiert werden sollen, schon mal gesprochen wurde und Vorlagen erarbeitet wurden. Da war ich auch Mitglied dieser Forums über Leben in gelingenden Beziehungen und dann auch eben in der ersten Phase der Beratungen dieses Forums. Was ist der Hintergrund? Das Forum ist nicht angetreten mit dem Ziel, wir möchten die Lehre der Kirche tiefer verstehen. Was sind Hintergründe, was sagen eigentlich die Dokumente, was ist darunter zu verstehen, was ist missverständlich, wo gibt es Dissens, wo gibt es Konsens, sondern mit einer klaren Agenda. Vielfach wird gewünscht, dass sich die Sexualmoral ändert. Eine Grundaussage, die Lebenswirklichkeit der Menschen heute ist eine andere. Die erreichen wir nicht mehr mit der Botschaft. Und deshalb müssen wir diese Botschaft überdenken, muss sie auch weiterentwickelt werden, wobei Weiterentwicklung auch bedeutet, dass man mit bisherigem bricht. Dagegen habe ich von Beginn an Stellung genommen, weil ich der Überzeugung bin, dass dass die Wahrnehmung stimmt. Ja, es gibt einen großen Bruch in der Lebenswirklichkeit der Menschen im Hinblick auf die Sexualität, im Umgang mit ihr und dem, was Lehre der Kirche ist. Aber ich bin auch der Meinung, dass das die Kirche selbst, also ich rede jetzt von Deutschland, ja, und von der Kirche in Deutschland, dass das in großen Teilen auch auf unser Konto liegt, weil jahrzehntelang eine gute Verkündigung in diesem Bereich fast ausgefallen ist. Also ich habe ehrlich gesagt noch nie eine Predigt darüber gehört. Ich habe mich damit auseinandergesetzt im Laufe des Studiums und habe dann auch, weil es besonders mir der heilige Johannes Paul II. Am Herzen liegt, mich mit ihm auseinandergesetzt, auch da meine Promotion geschrieben. Und dann ist mir der Reichtum und die Tiefe dieser Lehre eigentlich erst deutlich geworden. Und das wird eigentlich bei uns den Menschen schon Jahrzehnte vorenthalten. Also was vielfach in den Köpfen ist, das ist so eine Karikatur dieser Lehre der Kirche. Du darfst nicht, ja, du darfst nicht außerhalb der Ehe, du darfst keine Pille nehmen und so weiter. Du darfst nicht, aber völlig aus dem Zusammenhang genommen. Und die anthropologische und theologische Grundlage ist nicht präsent und wird auch nicht von uns verkündet. Aber eine Mehrheit, auch in diesem Forum, ist klar der Meinung, es gibt diesen Bruch mit der Lebenswirklichkeit. Wir müssen diesen Bruch überwinden, indem wir die Lehre der Wirklichkeit annähern. Und gibt es folgende Argumentationsfigur, die versucht, das zu rechtfertigen. Also ein Thema, ein neuralgischer Punkt, ist der Wunsch eben der Segnung homosexueller Paare. Indem man sagt, also die Bedeutung der Sexualität ist vielgestaltig, ist mehrdimensional, ist polyvalent. Da gibt es die Fruchtbarkeit. Gibt es die Liebe, da gibt es die Lust, da gibt es die Identität. Und diese, vor allen Dingen diese vier Werte, wie sie dann genannt werden, die müssen auch nicht in der Betätigung der Sexualität zusammen vorhanden sein. Es reicht, wenn nur eine Auswahl oder gegebenenfalls nur eines dieser Werte vorhanden ist. Identität, Lust, Fruchtbarkeit, Liebe. Und mit dieser Argumentationsfigur lässt sich dann auch erklären, man sagt, ja, wenn nur eines dieser Elemente vorhanden sein muss, dann ist zum Beispiel bei homosexuellen Paaren zweifelsohne Liebe da, es ist Lust da, es ist keine Fruchtbarkeit da, aber das ist ja auch nicht nötig, es müssen ja nicht alle vier vorhanden sein. Und das ist nun wirklich etwas, was nach meiner Überzeugung auch ein Bruch mit der Lehre der Kirche darstellt. Wenn ich da nochmal drauf rekurrieren darf, dass immer die Verkündigung ist, die Sexualität hat zwei wesentliche Sinngehalte. Die Mitteilung von Liebe und damit verbunden auch die Fruchtbarkeit. Der Schöpfer hat also in die Liebe zweier Menschen auch die Fruchtbarkeit hineingelegt. Die Liebe zweier Menschen nimmt teil an der Schöpferliebe Gottes. Beide Dimensionen sind so untrennbar verbunden, wie Mensch, Leib und Seele miteinander verbunden sind. Wenn man so wie auf der leiblichen, körperlichen Seite dient die Sexualität der Weitergabe des Lebens, auf der seelischen Seite der Mitteilung von Liebe und Leib und Seele gehören zusammen, so gehören auch diese beiden Sinngehalte der Sexualität zusammen. Natürlich ist die Lust ein großes Geschenk Gottes. Aber Lust an sich kann auch losgelöst von diesem guten Doppelsinn der Sexualität auf Irrwege gehen. Also wenn ich Lust allein betrachte, Lust kann auch andere sehr erniedrigen. Ich kann Lust daran haben, andere zu quälen. Ich kann Lust daran haben, andere niederzumachen. Ich kann Lust daran haben, mich auf Kosten anderer zu profitieren und, und. Das heißt, die Lust, damit sie wirklich wahrhaftig ist, muss sie angebunden sein an andere grundlegende Sinngehalte. Und das Thema Identität, also das ist ein psychologisches Moment. Wovon hängt unsere Identität ab? Da ist die Sexualität ein Merkmal. Da gibt es aber verschiedene andere Einflüsse, die die Humanwissenschaftler bewerten müssen, ob das Erziehung ist, soziales Umfeld, kulturelle Herkunft, wie auch immer. Also diese sogenannten vier Valenzen, die vier Werte, auf eine Stufe zu stellen und zu sagen, sie können isoliert voneinander existieren, halte ich nicht vereinbar mit der Lehre der Kirche und finde ich auch, dass sie nicht den Menschen am Ende dienen. Es gibt noch ein weiterer Argumentationspunkt, der eingebracht wird, der auch schon lehramtlich definitiv an mehreren Stellen geklärt ist, nämlich die Argumentation, ja, gut, die Sexualität ist fruchtbar, wer zweifelt das an, aber sie muss ja nicht in jedem einzelnen Akt fruchtbar sein. Die eheliche Liebe ist im Ganzen fruchtbar, aber das muss man jetzt nicht sagen, deshalb muss auch jeder Akt fruchtbar bleiben und jede Unfruchtbarmachung eines Aktes ist Sünde. Und das ist etwas, was hört sich erstmal verlockend an, wenn man sagt, ja, es wird doch die Fruchtbarkeit bejaht. Wieso denn jetzt so kleinlich sein, dass man das auf jeden Akt auch noch unterbricht? Ich möchte einen Vergleich wagen. Die Sprache, ja. Unsere menschliche Sprache, sie dient der Mitteilung, der Kommunikation und sie dient auch der Mitteilung von Wahrheit. Ich kann Ihnen sagen, Achtung, geben Sie Acht, naja, wenn Sie auf die Straße gehen, da ist das und das. Ich kann aber auch einfach ein bisschen Smalltalk halten, einfach weil ich mit Ihnen gerne zusammen sein möchte. Wann bin ich wahrhaftig? Ich bin wahrhaftig, wenn ich nicht lüge. Wenn ich nicht die Unwahrheit sage. Ich kann nicht sagen, ich bin im Ganzen wahrhaftig, aber im Einzelfall belüge ich sie. Es kann manchmal sein, dass sie, wie gesagt, die Mitteilung von Wahrheit nicht im Vordergrund steht, aber in dem Augenblick, wo ich sie belüge, bin ich nicht wahrhaftig. Also ich kann nicht sagen, ich bin im Grundsätzlichen wahrhaftig, aber im Einzelfall darf ich lügen. Und so ist es auch übertragen auf den Bereich der Sexualität und die geschlechtliche Gemeinschaft. Das waren jetzt so Punkte, wo ich einen krassen Widerspruch zur Lehre der Kirche sehe und keine Weiterentwicklung. Eine Weiterentwicklung baut immer auf Vorhandenem auf. Wir haben im letzten Jahrhundert eine ganz starke Weiterentwicklung der Sexualmoral in der Verkündigung erlebt. Da gab es 1930 die Enzyklika Casti Connubii. Die hat noch ganz aus der naturrechtlichen Argumentation heraus argumentiert. Die wesentlichen Punkte der Lehre waren nicht anders als heute, aber sie waren weniger tiefgehend als heute. Es kam die personale Denke hinzu, die noch einmal ein tieferes Verständnis der Liebe zwischen Mann und Frau ermöglicht hat und nicht nur rein zum Beispiel im Horizont der Weltgeschichte die Aufgabe und Funktion von der Ehe zu beschreiben. Humane Vitae wurde vertieft durch Familiares Consortio, die gesamte Verkündigung Johannes Pauls II., die auch von Benedikt XVI. Und Papst Franziskus aufgegriffen wurde und auch noch mal in Amoris Laetitia von einer anderen Seite beleuchtet wurde, von der seelsorgerlichen Seite her. Also ich will damit sagen, es gibt da eine Weiterentwicklung. Ja, was hier vorgeschlagen wird, ist ein Bruch. Nun könnten Sie sagen, ja, wenn Sie doch der Überzeugung sind, wieso setzen Sie sich nicht dafür ein, wieso hauen Sie denn ab, wieso fliehen Sie? Das habe ich mir auch diese... Entscheidung habe ich mir nicht leicht gemacht, aber es gab eben bei dieser Online-Konferenz am 18. Mai wurde ein Textentwurf vorgelegt, in dem diese Punkte enthalten waren, die ich gerade kritisiert habe. Und es gab eine Reihe von Gegenstimmen, die Mehrheit wollte aber diesen Text. Und da wurde auch nochmal grundsätzlich gefragt, ja Moment, wir haben jetzt hier einige gewichtige Einwände. Bitteschön, sollen wir diesen Text, diesen Entwurf noch einmal grundsätzlich diskutieren? Oder sollen wir auf Basis dieser Argumentation weiterarbeiten? Die überwältigende Mehrheit war dafür, auf Basis dieses Textes weiterzuarbeiten. Wenn aber diese Grundlage nach meiner Überzeugung nicht stimmt, dann sind auch alle Folgerungen daraus für mich nicht tragbar. Deshalb habe ich aus meinem Gewissen heraus entschieden, ich kann da nicht mitarbeiten. Wenn die Grundlage nicht stimmt, dann sind auch die Folgen schräg. Deshalb kann ich da an dieser Stelle nicht mitmachen. Ich will aber weiter im Rahmen des synodalen Weges meine Stimme auch einbringen und meine Argumentation bringen.
Ja, Herr Bischof, vielen, vielen Dank für diese Begründung. Wenn Sie noch ein bisschen Zeit für uns hätten, dann ist die Isabella, hätte eine Frage an Sie. Bitte.
Genau, Herr Bischof Schwaderlapp, ich hatte Ihnen ja schon gesagt, ich finde es sehr schade, dass Sie aus dem Forum ausgetreten sind. weil ich einfach der Meinung bin, dass es wichtig und notwendig ist, dass in allen Foren alle Meinungen, egal ob schwarz, egal ob weiß oder irgendwas dazwischen vertreten sind, gerade um am Ende zu einem ja, guten gemeinschaftlichen Ergebnis zu kommen. Aber ich respektiere natürlich voll und ganz Ihre Entscheidung und kann das auch nachvollziehen. Ich habe aber dennoch zwei Fragen, denn gerade diese vier Valenzen, von denen Sie ja sprechen, ich habe auch die Interviews und die Stellungnahmen alle gelesen, Fruchtbarkeit, Liebe, Lust und Identität. Ich gebe Ihnen voll und ganz recht, dass die Lust natürlich hier und da zu triebsamen Instinkten führt, manchmal auch eben zu Gewalt führt, zu unschönen Momenten führt. Aber ist es dann Ihrer Meinung nach nicht die Valenz der Liebe, die das Ganze wieder ins Gleichgewicht lotet, ohne dass unbedingt die Fruchtbarkeit mitschwingen muss? Dann müsste man ja im Umkehrschluss sagen, auch unfruchtbare Paare haben sozusagen oder nehmen nicht teil an der Schöpferliebe Gottes. Und das möchte doch Kirche eigentlich eben nicht, dass genau diese Message weitergegeben wird. Und die zweite Frage, die ich habe, ist, schön dieses Bild der Figur des Gesprächs und des Smalltalks, dass man eben wahrhaftig ist im Gespräch und die Wahrheit erkennt im Gespräch. Aber ich muss doch wirklich sagen, meine ganz persönliche Love Story begann in einem Smalltalk in einem Zug. Und ich kann Ihnen sagen, dass es für mich eine der schönsten Liebesgeschichten. Und das heißt doch nicht, dass wenn ich nicht 100% in einem Smalltalk nicht alles von mir preisgebe, dass daraus nicht die wahrhaftige Liebe und das wahrhaftige Gespräch entstehen kann, oder?
Stimme ich Ihnen voll zu. Ich möchte das auch nochmal unterstreichen. Der Smalltalk, da war es wahrscheinlich dann doch, wenn Sie an Ihre Liebesgeschichte denken, ein bisschen mehr als nur Smalltalk und reden über das Wetter, sondern sie haben etwas von sich preisgegeben, natürlich nicht alles. Aber ich vermute auch, dass sie nicht jetzt faustdick den Menschen, den sie da gerade liebgewonnen haben, belogen.
Doch, ich habe gesagt, dass ich unheimlich glücklich bin momentan, obwohl ich ein Jahr zuvor verlassen wurde und alles andere als glücklich war. Und ich sagte ihm, ich habe schon ein bisschen gelogen, ein bisschen schon.
Aber ich glaube, dass dieser Teil der Lüge war wahrscheinlich im Nachhinein gesehen nicht nötig. Aber es war natürlich, das ist ja jetzt natürlich ein Detail, wie viel muss man von sich preisgeben, ja? Gerade in einem ersten Gespräch, ich will das Beispiel auch nicht überziehen. Und es gibt auch durchaus eben Zeiten, zum Beispiel, in denen ja, ein eheliches Zusammensein, was wieder darauf zu applizieren, zusammen ist, ohne dass ein Kind entstehen kann. Es gibt die natürliche Empfängnisregelung, die genau, die ein Ja sagt zu dem Kind, aber auch zu der Fruchtbarkeit, aber auch sagt, ja, diese Fruchtbarkeit, die ist von Gott in mein Leib eingeschrieben und ich habe nicht das Recht, diese Fruchtbarkeit jetzt einfach von mir aus manipulativ zu entfernen, sondern ich will mein Leben danach einrichten. Das ist mehr als nur eine Frage der Methode, das ist eine Haltung. Ja, ist das, was Gott in mich hineingelegt hat, an Gaben, an Sinngehalten, ja, nehme ich das auf, versuche ich das in meinem Leben zu integrieren, danach zu leben, oder manipuliere ich diese Sinngehalte so, dass sie in mein Leben passen? Und das jetzt dann auf das Thema Fruchtbarkeit, es ist ein Unterschied. Also Kinder sind ein Geschenk Gottes. Also war das Sie heiraten noch oder haben gerade geheiratet?
Nein, nächstes Jahr.
Nächstes Jahr, genau, das war der Punkt. Dann werden Sie gefragt, sind Sie bereit, die Kinder anzunehmen, die Gott Ihnen schenken will? Kind ist immer ein Geschenk. Es ist nicht ein Anspruch und ein Recht. Und dennoch ist die Sexualität immer auf die Fruchtbarkeit ausgerichtet. Und diese Ausrichtung von sich aus, sie bleibt auch dann, wenn Gott jetzt kein Kind schenkt, sei es, weil es die biologische Uhr auch so vorgibt oder aus anderen Gründen medizinischer Art. Aber es ist etwas anderes, ob ich jetzt kein Kind bekommen kann oder ob ich etwas tue, um diese Fruchtbarkeit manipulativ zu entfernen. Es ist ein Unterschied, ob ich bei der Rede, wenn ich mit jemandem rede, etwas nach bestem Wissen und Gewissen sage, aber es nicht besser weiß, ja, oder ob ich jemanden aktiv belüge. Da mag der Inhalt das Gleiche sein, aber im einen Fall habe ich wieder besseres Wissen gehandelt und im einen Fall ist es geschehen, weil ich es nicht besser wusste. Wie gesagt, jeder Vergleich hinkt ein bisschen, aber das sind doch auch moralische Unterschiede, die nicht von der Hand zu weisen sind. Mhm. Aber viel mehr als das, das erlebe ich immer bei den Ehevorbereitungskursen, die ich mache. Ich arbeite immer zusammen auch mit einer Ehefrau und Mutter, wo auch das Thema natürliche Empfängnisregelung den jungen Paaren nahegebracht wird. Also das mache nicht ich, sondern das macht sie. Und ich erlebe bei den jungen Paaren, egal wie sie leben, die meisten leben auch zusammen, ja, also ich mache mir da keine Illusionen, aber sie sehen doch in diesem Weg auch etwas, dass ja, das ist ein Weg, der einerseits die Fruchtbarkeit bejaht, der aber auch die Frage der Empfängnisregelung eben möglich macht, ja, denn man muss eben auch der Verantwortung der Elternschaft leben. Es ist ein Weg, der partnerschaftlich geht, ja, da arbeiten Mann und Frau müssen da zusammenwirken. Es gibt auch da die Spannung von einer zeitweisen Enthaltsamkeit und dann wieder dem ehelichen Zusammenkommen. Das ist herausfordernd, das schildern die alle auch, ja. Aber wenn man diesen Weg geht, ist das auch ein Weg, der bereichernd ist. Was ich damit sagen will, die Lehre der Kirche ist nicht nur irgendein Regelwerk, sondern sie ist lebbar, das ist meine Überzeugung, herausfordernd, aber auch am Ende dient sie den Menschen.
Grazie. C'è un'altra domanda. Es gibt noch eine Frage von Don Desiré. Bitte.
Ich bedanke mich, Herr Bischof, für die Wörter, die Klarheit. Wir bekommen nicht so klar von den Medien. Aber ich überlege jetzt, ob die Entscheidung, Ihre Entscheidung, ein Gewinn für uns ist. Sie sind jetzt raus von diesem Forum, aber die Bearbeitung geht weiter auf der Basis, was Sie nicht wollen. Was nutzt das für uns, für die Kirche? Gibt es, also es gibt schon eine, die Vertreter, könnten Sie nicht mit Ihnen ins Gespräch kommen, zu diskutieren, damit sie wieder am Tisch zurückkommen können.
Also die Diskussion, das war ja der Punkt, weshalb ich auch da den Schritt gemacht habe. Also es gab die Diskussion in dem Vorforum auch. Es gab da auch einen guten Austausch. Ja, es gab auch einen Austausch von gegenseitigem Verstehen, weshalb man diese Position hat. Aber es gab auch die klare Aussage, genau das ist der Dissens. Wir wollen, dass das geändert wird. Damit, ich sage mal, humane Vita vom Tisch ist, vor allen Dingen auch, damit die Segnung homosexueller möglich ist und damit auch die gelebte Sexualität, sage ich mal, außerhalb der Ehe generell kein moralisches Problem mehr. Und das ist, da gibt es nicht ein Verhandlungsergebnis, ja. Also wenn ich mit dem Bistum verhandle über die Rechte der muttersprachlichen Gemeinden oder wo sie welche Kirchen bekommen und wie das geht, da kann ich verhandeln, da kann ich sagen, okay, da kann ich was abgeben und so. Aber das ist, über Glauben sagen, kann ich nicht abstimmen, kann ich nicht. Und wenn ich da jetzt weiterbleibe, würde ich damit auch sagen, ja, okay. Das ist eben Verhandlungssache. Also mir hat jemand, wurde auch in der Öffentlichkeit, im katholisch.de gesagt, also wenn man sich auf diesen Weg einlässt, ist doch klar, dass am Ende ein Kompromiss rauskommen muss. Ja, sonst braucht man diesen Weg gar nicht zu gehen. Ich verstehe das nicht als einen Weg eines Kompromisses, sondern wir sind ja nicht hier dafür da, dass wir eine eigene Lehre fabrizieren, sondern dass wir versuchen, die Botschaft Christi, die Botschaft der Kirche tiefer zu verstehen. Und da ist das doch dieser Grunddissens da, wo es auch keinen Mittelweg für mich gibt.
Herr Bischof, haben Sie noch ein paar Minuten? Es gibt noch eine Frage an Sie.
Ja.
Georg Feller, bitte.
Ja, wir haben ja heute Morgen auch lange Ausführungen gehört und da kam die Problematik zur Sprache, dass es ja viele Jugendliche gerade im Moment in Italien gibt, und ich weiß das auch von speziell aus Sizilien, wo die Arbeitslosenquote bei Jugendlichen bei über 50% liegt. Diese Jugendlichen haben also gar keine Perspektive im Moment, eine Familie aufzubauen, haben aber auch ihre Sexualität. Ich frage Sie, wie wollen Sie das auf Dauer aufrechterhalten? Die Frage nach Zusammenleben vor der Ehe so weiter zu propagieren, auch als Kirche. Ich kann Ihre Argumentation total nachvollziehen, aber ich sehe trotzdem das Problem, dass wir einfach Jugendliche inzwischen vor uns haben, die uns unter Umständen alle irgendwann verloren gehen, weil wir eben keine andere Lehre verkünden dürfen können oder wie auch immer. Das dürfen können, überlasse ich Ihnen jetzt mal. Soweit.
Ja, also dass das ein Weg mit Herausforderungen ist, das ist selbstverständlich. Und Sie nennen da eine Herausforderung, also Arbeitslosigkeit in Sizilien. Ich nenne noch andere Herausforderungen. Es gibt afrikanische Länder, wo die Armutsproblematik eine viel größere ist und wo aber mit einer Ehe auch die Frage der Mitgift verbunden ist, was es alles schwierig macht. Das sind auch kulturelle Herausforderungen, die damit verbunden sind. Ich glaube nur nicht, dass die Lösung ist, zu sagen, okay, es geht finanziell nicht, also macht es anders. Sondern ich glaube, es dient am Ende dem Menschen nicht, wenn auch die eheliche Beziehung, die Liebesbeziehung am Ende von diesen finanziellen Dingen abhängig gemacht wird. Und mit dem Verlieren, da bin ich auch nochmal, bin ich nicht ganz dieser Meinung. Es geht mir nicht darum zu sagen, ihr lebt zusammen, weg von mir, ich will mit euch nichts zu tun haben. Sondern im Gegenteil, ich meine, ich habe in meinem Freundeskreis, in meinem Bekanntenkreis, gibt es ganz viele, die auch so zusammenleben. Die wissen um meine Haltung. Ich weiß um deren Haltung. Und dennoch sind wir gute Freunde, aber in diesem Punkt ist klar, Leute, ich kann das nicht unterschreiben, auch nicht gutheißen. Deshalb seid ihr mir trotzdem, liegt ihr mir am Herzen. Und ich finde, das ist etwas, was gerade in Deutschland oft miteinander verbunden wird. Ich muss etwas als Sünde nennen können. Wohlwissend, dass ich selbst genügend Anlass habe, häufig beichten zu gehen. Ja? Da soll niemand den Stab über einen anderen brechen. Und ich weiß nicht, wie ich handeln würde, wenn ich jung wäre und wäre arbeitslos und. Das will ich alles nicht sagen. Mein Weg ist nur, einerseits dafür zu werben, ja, wenn man sich sicher ist und man möchte ein Leben lang zusammenbleiben, man möchte miteinander alt werden, auch den Weg der Ehe zu gehen, ja, auch da sich vor Gottes Angesicht verbinden zu lassen. Und dann gemeinsam schwierige, auch für materielle Schwierigkeiten zu überwinden. Ich glaube, das ist gemeinsam vielleicht dann noch leichter möglich, weil man sich gegenseitig stärken kann als alleine. Die Zahl der Kinder hängt natürlich auch von den sozialen Gegebenheiten ab. Wie gesagt, wenn einer dennoch dann sagt, ja, ich sehe das ein, aber ich habe es jetzt dennoch so gemacht, einen nicht alleine lassen. Ja? Also das, was der Papst Amoris Laetitia auch sagt, dass man also dieses sehen, unterscheiden, integrieren. Das bedeutet nicht alles gutheißen, aber die Menschen dennoch nicht alleine lassen. Ich glaube, das ist eine Herausforderung, die wir uns wirklich stellen müssen.
Vielen Dank, Herr Bischof. Ci sono ancora domande?
Io ne vorrei fare una.
Prego, Padre Tobia.
Wie bewerten Sie das letzte Papier? Das wurde in Regionalforen gesprochen, in Regionaltreffen gesprochen. Das letzte Papier des Forum 4. Io lo trovo molto buono. Vorrei sentire il suo parere su questo documento che hanno discusso nelle conferenze regionali del Sinodale Erbeck.
Dieses Papier ist erwachsen aus dem Papier, was ich eben geschildert habe, was ungefähr 30 Seiten umfasst, was auch endet mit bestimmten Forderungen. Und die Konferenz in Frankfurt wollte mal ein Zwischenergebnis geben. Einfach so mal, wo sind denn so die Diskussionspunkte? Es ist, ich sag mal, etwas zum Teil geschmeidiger, etwas freundlicher formuliert als das Papier, was jetzt auch nachher zur Abstimmung vorgelegt werden soll. Aber in der Substanz ist es ähnlich. In diesem Papier wird ja nochmal, sind ja in Rot, auch Alternativvoten zum Ausdruck gebracht, die ein wenig auch meine Position mit widerspiegeln. Zum Teil etwas verkürzt, aber in die Richtung geht es schon. Also hier an diesem Papier, so wie es vorgelegt wurde, konnte man schon auch die die Bruchstellen sehen der Diskussion. Und Frau Vergata kann das vielleicht bestätigen, es war schon eine ganz klare Mehrheit dafür, dass man auf diesem Papier nicht die roten Alternativvoten, sondern auf diesem Papier weiterarbeitet. Also in der Substanz würde ich sagen, es ist nichts anderes. Es ist nicht so auf den Punkt gebracht, die Schnittstellen wie in dem Papier, was jetzt mal grundsätzlich da bearbeitet wird. Ja.
Grazie.
Ci sono altre domande? Allora, volevo magari fare io una piccola chiusura, Herr Bischof. Also das heißt, es ist nicht die Gefahr, dass wir auf einer Seite bei dem Bruch mit der Lehre bleiben und andererseits mit dem Bruch mit der Lebenswirklichkeit.
Also der Bruch mit den Lebenswirklichkeiten ist etwas, das behaupte ich jetzt mal, was sozusagen eine Banalität ist. Schauen wir doch unsere Lebenswirklichkeiten an. Wenn ich mir die Bergpredigt anschaue oder das Evangelium, da merke ich doch, dass da auch immer eine große Distanz zu meiner Lebenswirklichkeit ist. Ich habe ein Leben lang, ist es meine Aufgabe, da hinterherzukommen. Und ich glaube, das geht anderen auch so. Dass die Lebenswirklichkeit der Menschen eine andere ist, das ist nicht das Problem. Was das Problem ist und was meiner Ansicht nach zu wenig geschieht und wo ich auch die Sorge habe, dass das im synodalen Weg nicht wirklich geschieht, ist die Brücke zu schlagen zu den Menschen. Eine Nähe zu suchen, Verständnis, aber auch Klarheit und Versuch wirklich mit Liebe und auch gewinnend diese Lehre, die wirklich, glaube ich, ein Schatz ist, den Menschen nahe zu bringen. Das ist eigentlich mein Anliegen. Nicht nur zu sagen, das und das und das geht nicht, sondern eigentlich, wir haben einen Schatz, der muss eigentlich auch nochmal erst gehoben werden, ja, zumindest in Deutschland. Und das würde ich mir wünschen, da sehe ich auch eine Möglichkeit, diesen Druck zu überwinden, denn das bekommt man eigentlich auch mit bei allen Umfragen, die bei Jugendstudien. Junge Leute sehnen sich nach all dem, was Kern dieser Lehre ist, nach Verlässlichkeit, nach Geborgenheit, nach Familie, nach Treue, auch nach Nachkommenschaft. All diese Werte sind eigentlich höher als jetzt Karriere oder sonst etwas. Ich bin der Überzeugung, dass im Herzen der Menschen das von Gott angelegt ist und dass wir nicht den Leuten eigentlich einreden müssen, sondern dass wir helfen können, ja, dass das, was Gott in sie hineingelegt hat, sich öffnet und entfaltet und bereichert wird.
Darf ich eine kurze Sache hinzufügen?
Nein.
Ich sehe nur in diesem Bruch der Lebenswirklichkeit tatsächlich, und das sage ich jetzt, ich würde mich jetzt noch zu der Jugend so ein bisschen zählen oder zu so einem Mischwesen, dass diese Brücke, von der Sie ja sprechen, ich bin da ganz bei Ihnen, dass man sagt, die Brücke muss irgendwie gebaut werden, aber ich bin eben auch der Meinung, dass sozusagen die Steine von beiden Seiten parallel kommen müssen, also nicht, dass die Jugend sozusagen die Brücke schlägt zur Kirche oder die Kirche die Brücke schlägt zur Jugend, sondern dass das eben so peu à peu sich irgendwo in der Mitte trifft. Wir hatten heute Morgen eine Familie, ein Paar, Hut ab, jeder kann ja eigentlich so machen mit seinem Leben, was er möchte, mit 15 Kindern, beziehungsweise 14 und das 15. in Erwartung im Bauch. Das ist natürlich schön, das ist auch fantastisch, wenn das Paar sich 15 Kinder wünscht, aber man kann doch oder man sollte doch vielleicht nicht unbedingt jedem 15 Kinder oder mehr zumuten, würde ich ja fast sagen, denn vielleicht geht daran eben auch das Paar, das ja eigentlich so viel Liebe sich gegenseitig schenken kann und vielleicht weniger Kindern so viel Liebe schenken kann und ein gotterfülltes Leben schenken kann und die Kirche wirklich am Essenstisch leben und erleben kann, kaputt, weil eben noch ganz viele andere Faktoren zu berücksichtigen sind, wenn es eben so viele Kinder sind. Und natürlich, ich glaube, es ging nicht nur um die Segnung homosexueller Paare, die, will ich mal sagen, unkontrollierte Liebe zwischen Jugendlichen nach einem Disco-Besuch, sondern es geht ja, glaube ich, auch um das Ausleben eines gesunden Sexuallebens innerhalb der Ehe. Also das war ja eben auch Thema, dass man eben sagt, wir sind Mann und Frau und wir gehören zusammen und ich habe mich für dich entschieden und du dich für mich. Und trotzdem haben wir ein gesundes Leben und Sexualleben auch. Und nicht jeder Sexualakt muss unbedingt zu neuem Leben führen, weil wir ansonsten daran einfach kaputt gehen, weil wir es gar nicht, weil wir es gar nicht irgendwie aushalten könnten.
Ich glaub, genau, die Lehre der Kirche. Die Lehre der Kirche ist nicht, jedes Paar muss 15 Kinder bekommen, sondern verantwortete Elternschaft, da kann nur das Paar selbst drüber entscheiden, wie viele Kinder es haben möchte. Und da gibt es verschiedene, wird auch im Zweiten Vatikanischen Konzil genannt, gibt es verschiedene Indikatoren, das ist die soziale Frage, das ist die medizinische Frage, da gibt es verschiedene Argumente, verschiedene Wirklichkeiten, die auch ein Paar berücksichtigen muss. Und der Schöpfer hat es ja so eingerichtet, dass eben in einem Monat auch nur wenige Tage der Frau fruchtbar sind. Das heißt, dass nicht aus jedem Akt tatsächlich ein Kind hervorgeht, um Gottes Willen. Das ist schon vom Schöpfer so eingerichtet. Die Frage ist nur, die Empfängnisregelung, wird das gemacht, indem ich sage, okay, Fruchtbarkeit wird beseitigt durch empfängnisverhütende Mittel, oder lebe ich so, dass ich eben in diesen Zeiten der Fruchtbarkeit dann, wenn ich aus Verantwortungsgründen sage, ich kann jetzt kein weiteres Kind verantworten, dass ich dann in diesen Tagen enthaltsam lebe. Und das ist die Herausforderung. Also die Lehre der Kirche ist nicht Kinder, so viel es geht, ja, sondern verantwortete Elternschaft. Nimmt genau eigentlich ein, das auf ihr Anliegen, sehe ich da. Ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen, weil ich zu einer Firmung weg muss.
Okay.
Ich höre Sie nicht.
Es geht es noch eine letzte Frage?
Ja.
Herr Bischof, vielen Dank. Giorgio, bitte.
Ja, ich möchte noch mal an das anknüpfen, auch an diese Frage, wie viele Kinder. Ich kann mich gut erinnern an ein Ehepaar, was in einem Ehekurs bei uns mitgemacht hat und auch gesagt hat, wir praktizieren die natürliche Empfängnisverhütung. Sagten aber gleichzeitig, wenn das mit meinem Zyklus nicht möglich wäre, würde ich das mit Sicherheit nicht machen, weil mir das viel zu riskant wäre. Und ich glaube, da geht Kirche manchmal von Dingen aus, auch biologisch vielleicht, was häufig gar nicht der Fall ist. Und insofern frage ich nochmal, kann das auf Dauer funktionieren? Auch das Miteinander, so wie die Isabella gesagt hat, dass da Brücken gebaut werden. Ich finde, das ist ganz wichtig. Und da müsste auch von Kirche mal ein Zeichen kommen, dass man das andere als Ideal darstellen kann. Das ist ja schön und gut. Aber wenn das andere dann gleich in Richtung Sünde interpretiert wird, habe ich meine Bedenken.
Ich glaube, da ist es wichtig, und da erleben wir, das muss ich in Deutschland sagen, leider von vielen Vertretern der Kirche kein wirkliches Interesse dran, einmal tiefer einzusteigen in die natürliche Empfängnisregelung, wie sie heute möglich ist und wie, dass sie einen besseren Pearl-Index hat, das ist der Index der Sicherheit, als zum Beispiel die Pille oder geschweige denn ein Kondom. Es ist nicht zu verwechseln mit der Knaus-Ugino-Methode, die manchen noch vielleicht im Ohr ist. Da hat einer mal gesagt, viele meiner Generation, ich bin jetzt 53, haben dieser Methode ihr Leben zu verdanken. Das ist etwas anderes als das, was jetzt natürliche Empfängnisregelung ist. Nochmal, das ist auch das Thema der unterschiedlichen Zyklen. Das könnte aber anderer, prominenter, besser, sachkundiger erklären als ich, ist auch bei einem sehr unregelmäßigen Zyklus lebbar. Und sogar in Ländern wird das gelebt mit Analphabeten, die eben nicht irgendwelche komplizierten Berechnungsmöglichkeiten haben. Ich plädiere noch einmal, diesen Weg wirklich zu propagieren, ist ein gangbarer Weg. Er dient der Partnerschaft und er respektiert eben auch die Gesetze Gottes, die uns vorgegeben sind.
Va bene. Grazie mille, Herr Bischof. Svadalab, è stato sicuramente un dibattito molto vivace. Io la ringrazio per aver dato le sue ragioni per essere uscito dal forum, che noi abbiamo potuto anche parlare così apertamente. Abbiamo capito che la posizione di questo forum a lei risultava troppo apodittica, che non c'era una possibilità di trattativa, e questo non le stava bene. Ecco, io la ringrazio, la saluto, la ringrazio a nome di tutti noi, e le auguriamo buon lavoro e arrivederci a presto.
Arrivederci anche dalla mia parte, tante belle cose a tutti, e ci vediamo. Ciao.
Grazie, arrivederci.
Ottima occasione, grazie.